Ja, ich habe mir überlegt, als ich am Vorbereiten war, wie es echt heute Morgen ging. Weil normalerweise steht da eine hübsche Frau und da eine hübsche Frau. Und die dort auf Tamil übersetzen und die dort auf Singala übersetzen. Und ich habe immer wieder Zeit zwischen denen, um schnell runter zu schauen, was ist der nächste Satz und so. Ich habe mir dann noch überlegt, wie wäre es, wenn ich es Englisch machen heute Morgen und jemand würde wenigstens auf Deutsch übersetzen. Wäre noch einigermaßen ein bisschen Zeit. No, ich probiere es jetzt auch so. Vielleicht kann ich zwischendrin dann gleich mal ein bisschen runterpippen und schauen, dass ich einigermaßen dem Faden angehe. Ich habe schon gesagt vorhin, wir haben einmal in der Woche, am Mittwochabend, haben wir Chapel Service. Und das machen unsere Boys. Das ist so eine Andacht. Da tun wir singen miteinander, da tun wir beten miteinander. Ist auch übrigens eine gute Trainingseinheit für Sie zum Übersetzen, weil wir haben ja 3 Sprachen und jemand muss dann immer noch übersetzen. Und ein Teil neben dem Singen und Beten ist der Zeugnisteil. Das ist übrigens in Sri Lanka fast üblich, dass jeder Gottesdienst hat einen Zeugnisteil. Und ja, unsere Boys haben dann einmal vor allem erzählt, wir haben gebetet für sie und jetzt tut es ihnen nicht mehr weh und so Sachen. Wir haben sie ermutigt, doch einmal überlegen, ihr Zeugnis, ihr persönliches Zeugnis zu sagen, wie sie Christen geworden sind, wie sie zum Glauben gekommen sind. Dann haben sie 2 gemacht, aber das war sehr ernüchternd. Der eine hat gesagt, ja, seine Mutter hat ihn zum Pfarrer gebracht, weil es daheim nicht mehr gegangen ist und von dort weg sei er Christ. Und der andere hat gesagt, ja, sein Vater hat ihn mit in die Kirche genommen und seither, oder? Und so. Und wir haben dann darüber aber versucht, einerseits ihnen erklären, wie ein Christ wird, was das ist. Weil Und wir sind dann auch darauf gekommen, dass es eben nicht selbstverständlich ist. Für einen Hindu, der hat 3 Millionen, oder? Von so Götzen. Und er sucht den einen aus, den stärksten, der am meisten hilft. Und Jesus ist ein beliebter Gott von den Frauen in Südindien. Von den Hindu-Frauen. Das ist ganz ein anderes Prinzip. Und das muss man irgendwie verstehen und können so dann erklären, dass Jesus eben der Allmächtige und der Allein und einfach nur er. Das andere haben wir auch probiert, zu sagen, hey, lass mal, wenn du Christ wirst, gibt es ein Vorher, eine Bekehrung und ein Nachher. Und das muss rauskommen in eurem Zeugnis. Wobei wir haben unseren Jungs verboten, wenn neue kommen, die Hindu oder Buddhisten sind, zum Diego missionieren gehen. Wir haben gesagt, wenn die kommen und eher nicht anders sind durch euer Benehmen, dann sagen gewiss besser nichts. Wenn sie dann kommen, eure Fragen, dann dürfen sie loslassen, dann dürfen sie etwas sagen. Und sie haben sich eigentlich ganz gut daran gehalten. Trotzdem haben wir dann probiert, ihnen zu sagen, was ist das Zeugnis geben? Ich weiss nicht, wenn ich euch jetzt fragen würde, wann habt ihr das letzte Mal Zeugnis gegeben? Wir haben das letzte Mal jemanden, der Nichtgläubigen oder fern der Kirche oder weiss ich was, gesagt, hey, mein Leben ist neu durch Jesus, er hat da. Wir vergessen es etwa die. Es gibt Leute, denen macht das überhaupt nichts aus. Die sagen das raus und die haben immer auch Gelegenheit dazu. Das Herz ist voll, es muss raus. Andere machen es vielleicht mehr aus Gehorsam, weil Jesus gesagt hat, wir sollen Zeugen sein. Und ich erzähle es dann. Mein Herz ist auch etwas voll. Und ich will auch gehorsam sein. Und doch gelingt es mir nicht immer. Und darum, wir haben auch vielleicht nicht unbedingt so eine eindrückliches Bekehrungserlebnis, oder? Vom Alkohol oder vom Verbrecher und Zeugen und Sachen. Aber ich glaube, wenn man vom Nichtgläubig zum Gläubig kommt, dann gibt es einen Unterschied. Dann muss ein Unterschied geben für uns und es muss auch einen Unterschied geben für die Welt rundherum. Sie muss sehen. Und das, ich glaube, das lohnt sich, um das weiterzugeben. Und für mich ist das immer einer der tiefsten Hinweise, auf Gottes Liebe, auf Gottes Allmacht, auf seine Stärke, auf sein Eingreifen, auf seine Präsenz. Auch der Apostel Petrus fordert uns auf in seinem ersten Brief. Das ist so ein klarer Satz, der mir immer wieder in den Sinn kommt. Seid allezeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der von euch Rechenschaft über die Hoffnung fordert, die in euch ist. Allezeit, jedermann. Der Arzt Lukas, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat und die Apostelgeschichte, der berichtet uns über, ich möchte fast sagen, das klassische Zeugnis vom Apostel Paulus in der Apostelgeschichte. Paulus sitzt schon 2 Jahre in Caesarea im Gefängnis und wartet dort auf seine Ausschaffung auf Rom. Er ist angeklagt worden wegen Volksverhetzung und Verunreinigung vom Tempel. Und da kommt eines Tages der jüdische König zum Statthalter, zum Römischen, auf Besuch, wo der Paulus scheinbar dort in der Nähe eingelochen war. Und der römische Statthalter sagt: Du musst den sehen. Ich sollte mal wissen, wann ich da schreiben soll, um den auf Rom zu schicken. Und dann kommen die alle zusammen kommen zum Paulus. Der Paulus kann vor dir stehen und sich verteidigen. Wir wollen mal das lesen. Verteidigungsrede von Paulus im Apostelgeschichte, 26. Kapitel. Margit wird das machen, dann kann ich mich wieder ein bisschen aufs Papier konzentrieren. Vielleicht schon.
Nun sagt der Agrippa zu Paulus: Du darfst dich jetzt selbst verteidigen. Paulus hob die Hand zum Gruß und begann: Ich bin sehr froh, König Agrippa, dass ich mich heute wegen der Anschuldigungen der Juden vor dir rechtfertigen kann. Denn du kennst ja die jüdischen Sitten und Streitfragen sehr genau. Darum bitte ich dich, mich geduldig anzuhören. Weil ich von Jugend an in Jerusalem bei meinem Volk lebte, bin ich allen Juden dort sehr gut bekannt. Wenn sie es nur wollten, könnten sie bezeugen, dass ich von Anfang an zur strengsten jüdischen Glaubensrichtung, zu den Pharisäern, gehört habe. Heute stehe ich nur deshalb vor Gericht, weil ich an die Zusage glaube, die Gott unseren Vorfahren gab. Die 12 Stämme Israels dienen Gott unablässig Tag und Nacht, weil sie hoffen, die Erfüllung dieser Verheißung zu erleben. Und trotzdem, König Agrippa, werde ich wegen dieser Hoffnung von den Juden angeklagt. Warum erscheint es euch denn so schwer zu glauben, dass Gott Tote auferweckt? Zwar meinte auch ich zunächst, man müsste den Glauben an Jesus aus Nazareth mit allen Mitteln bekämpfen. Das habe ich in Jerusalem auch getan. Ich ließ mir eine Vollmacht des hohen Priesters geben und brachte viele Christen ins Gefängnis. Wenn sie zum Tode verurteilt werden sollten, stimmte ich dafür. In allen Synagogen der Stadt belegte ich sie mit harten Strafen und versuchte sie dahin zu bringen, dass sie Christus verleugnen. In meinem maßlosen Hass verfolgte ich sie schließlich sogar bis ins Ausland. Aus diesem Grund reiste ich im Auftrag der obersten Priester und mit ihrer Vollmacht versehen nach Damaskus. Plötzlich umstrahlte mich und meine Begleiter mitten am Tag, o König, ein Licht vom Himmel, das heller als die Sonne war. Wir stürzten alle zu Boden und ich hörte eine Stimme in hebräischer Sprache: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Dein Kampf gegen mich ist sinnlos. Ich fragte: Herr, wer bist du? Worauf er antwortete: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh jetzt auf, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Verkünde den Menschen, was du heute erlebt hast und was ich dir in Zukunft zeigen werde. Ich sende dich zu deinem Volk und zu den Völkern, die nichts von mir wissen, und vor all ihren Angriffen werde ich dich schützen. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis dem Licht zuwenden und aus der Herrschaft des Satans zu Gott kommen. Dann werde ich ihnen die Sünden vergeben, und weil sie an mich glauben, haben sie einen Platz unter denen, die zu mir gehören. Was diese Erscheinung vom Himmel mir aufgetragen hat, habe ich befolgt, König Agrippa. Zuerst habe ich in Damaskus und Jerusalem gepredigt, dann in Judäa und bei den anderen Völkern. Überall habe ich verkündet, die Menschen sollten sich von der Sünde abwenden, zu Gott umkehren und durch ihr Leben zeigen, dass es ihnen damit ernst ist. Allein deswegen haben mich die Juden im Tempel ergriffen und deswegen wollen sie mich umbringen. Aber Gott hat mich bewahrt, sodass ich noch heute vor allen, den Machthabern wie dem einfachen Volk, bezeugen kann, was schon die Propheten und Mose vorhergesagt haben, nämlich, dass Christus, der versprochene Retter, leiden muss und als erster von den Toten auferstehen wird, um den Juden, aber auch allen anderen Völkern das Licht der Rettung zu bringen. An dieser Stelle unterbrach ihn Festus erregt: Du bist wahnsinnig, Paulus. Vor lauter Studieren hast du den Verstand verloren. Doch Paulus erwiderte: Ich bin nicht wahnsinnig, verehrter Festus. Meine Worte sind wahr und vernünftig. Der König, zu dem ich in aller Offenheit spreche, kann das bestätigen. Ich bin überzeugt, dass er davon erfahren hat, denn schließlich ist das nicht in irgendeinem verborgenen Winkel der Welt geschehen. Glaubst du den Propheten, König Agrippa? Du glaubst ihnen, ich weiß es. Jetzt sagte er Agrippa: Es fehlt nicht viel und du überredest mich noch, ein Christ zu werden. Ich bete zu Gott, entgegnete Paulus, dass nicht nur du, sondern alle hier über kurz oder lang Christen würden, wie ich, allerdings ohne Fesseln. Da erhoben sich der König, der Statthalter, Berenike und alle anderen. Nach der anschließenden Beratung erklärten sie einstimmig: Dieser Mann hat nichts getan, wofür er die Todesstrafe oder Haft verdient hätte. Wir könnten diesen Mann freilassen, meinte Agrippa zu Festus, hätte er nicht verlangt, dass sein Fall vor dem Kaiser verhandelt wird.
Was würden wir machen, wenn wir 2 Jahre im Gefängnis wären, keinen Ausblick auf die Zukunft hätten, nicht wüssten, was passieren würde, und wir hätten die Chance, die 2 höchsten Würdenträger vom Land kämen zu mir, lassen mich erklären, warum dass ich in der Kiste hocke, warum dass ich da bin und dass ich absolut unschuldig bin. Wir würden uns doch voll auf Verteidigung konzentrieren und ihnen das Stück für Stück erklären. Ich bin erstaunt, Paulus macht das schon auch, aber nur so am Rand. Er braucht doch die Gelegenheit, um sein Zeugnis zu geben, um denen zu sagen, um was das effektiv geht. Und, wie ich schon gesagt habe, er mischt es ganz geschickt, ist ja kein schlechter Redner gewesen, mit den Ereignissen, die da gewesen sind. Schauen wir doch die Geschichte mal ein bisschen genauer an. Vielleicht kann ja das auch unsere Hilfe sein, wenn wir einmal dazukommen, so eine Gelegenheit, Gemeinderat, in der Sitzung, im Sportverein, dass wir es genau gleich gut machen können wie der Paulus. Wie die meisten klassischen Bekehrungszeugnisse hat auch diese Geschichte 3 Teile. Es vorher, eine Umkehr, eine Bekehrung und das Nachher. Bei uns persönlich mag die Geschichte ja anders aussehen wie bei Paulus. Aber die drei Teile, die sind irgendwie dabei. Im ersten Vers 2 und 3, da tut der Paulus begrüßen, so orientalisch. Ich schätze dich, ich freue mich, dass ich hier reden darf und so. Und dann beschreibt er sein Leben als Pharisäer. Wenn er als Pharisäer gelebt hat, tut noch ein paar theologische Fragen klären und am Schluss erzählt er all die schlimmen Sachen, die er gemacht hat. Leute ins Gefängnis bringen, Todesstrafe verurteilen für Leute, die da Christen sind, plagen, all das Zeug sagt er. Es ist interessant, wenn wir bekehrt sind, dann können wir auf unser Altleben ohne Zittern und Verstecken zurückschauen. Das ist wirklich weg. Und wir dürfen dazu stehen, das ist unser altes Leben. Und mit einer Bekehrung, mit Hinwendung zu Jesus, haben wir ein neues Leben. Und das Alte ist weg, wirklich vergangen. Und mein, darum kann der Paulus auch das sagen. Meine, vor dem König sagen, du, ich habe die Leute, hoppla, hoppla. Nicht unbedingt so angenehm. Er drückt es mal im Galater so aus, was ich jetzt lebe, lebe nicht ich, sondern Jesus lebt in mir. Er tut von dieser Sicht her, tut er jetzt reden. Dann ab Vers 12 kommt der Bericht von seiner Bekehrung. Ich weiss nicht, wie das bei euch gegangen ist, wenn ihr euch von eurer Bekehrung redet. Ich finde es gut, wenn man das wieder einmal rekapitulieren tut. Also als Erinnerung, vielleicht auch als Ermutigung. Ja, ich bin auf der anderen Seite. Vermutlich war es nicht so dramatisch gewesen wie bei Paulus. Ich kenne zwar Leute in Sri Lanka, die haben auch so dramatische Bekehrungserlebnisse gehabt. Auch mit Bodenwerfen mit und so weiter. Aber die meisten von uns sind ja weniger spektakulär zum Glauben gekommen. Ich kann mich erinnern, bei mir war dort mal in der 4. Klasse im Sonntagsschullager. Hinter dem Jugendherberg von Ficino. Ganz unspektakulär. Ich hatte Jesus gern gehabt. Ich hatte das Gefühl, das ist mein Heiland. Ich war überzeugt davon. Und ich wollte ihm nachfolgen. Das war alles. Aber ich bin froh, kann ich mich erinnern. Ich glaube, ich würde den Platz sogar noch finden. Es kam kein helles Licht, keine Stimme vom Himmel. Einfach die Überzeugung, das ist richtig. Das Erlebnis, das Paulus hier hatte, das muss überwältigend gewesen sein. Der Pharisäer Paulus, völlig überzeugt von seiner Mission, erfüllt mit Hass und Zorn, ist auf dem Weg. Nur jetzt Damaskus, jetzt kommt Damaskus dran. Und da wird er mit einem Mal einfach den Boden abgeschmissen und liegt hier am Boden. Und dann kommt eine kurze Frage von Jesus zu ihm. Paulus, warum machst du das? Warum verfolgst du mich? Paulus, wer bist du? Und sagt, ich bin Jesus, der, den du verfolgst. Und in dem Moment ist irgendetwas, muss irgendetwas zusammengebrochen sein in dem Paulus hinein, der muss zack, Schalter rum, fertig. Weil, wenn Sie weiterlesen, wenn wir weiterlesen in der Bibel, im Vers 16 heißt es, aber jetzt steh auf. Also, der hat sich bekehrt und Gott hat ihm gerade Anleitung gegeben. Und jetzt gehen wir weiter. He? Jetzt ist etwas Neues dran. Jetzt steh auf, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Verkünde den Menschen, was du heute erlebt hast und was ich dir in Zukunft zeigen werde. Ich werde dich zu deinem Volk und zu den Völkern, die nichts von mir wissen, senden. Und vor allen ihren Angriffen werde ich dich schützen. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis dem Licht zuwenden und aus der Herrschaft des Satans zu Gott kommen. Dann werde ich ihnen die Sünden vergeben, weil sie an mich glauben, haben sie einen Platz unter denen, die zu mir gehören. Eigentlich gehört so eine Auftragserteilung, so ein Auftrag zu jeder Bekehrung. Ich bin der Meinung, dass Bekehrung nicht eine abgeschlossene Sache für sich ist. Jesus hat uns zum Dienst erlöst. Nicht jeden und jede für den gleichen Dienst, das ist mir auch klar. Falls wir nicht sicher sind, für welchen Dienst Jesus uns bekehrt hat, gibt es Freunde, gibt es Geschwisterte und es gibt vor allem so ein schwarzes Büchlein, wo ziemlich viele Sachen drinstehen. Also man kann sich dort Anregungen holen. Interessant ist auch bei dieser Auftragserteilung für den Paulus, dass Jesus ihm die Zusicherung gibt, ihn zu beschützen, bei ihm zu sein. Genauso wie es im Missionsauftrag von Matthäus ist. Ich werde bei euch sein. Und ich finde das überwältigend, wenn man weiß, man ist unterwegs und Gott ist mit uns. Wir haben auch gesungen so in die Richtung. Ich finde das einfach überwältigend. Wir wissen, er ist bei uns. Ab Vers 20 kommt dann in dem Zeugnisbericht nachher. Und der Paulus sagt, Vers 20, was diese Erscheinung vom Himmel mir aufgetragen hat, habe ich befolgt. Ich würde, ich könnte das auch sagen. Paulus hat das ohne Wenn und Aber und irgendetwas einfach tun. Er hat nicht auf schönes Wetter gewartet, nicht gewartet, bis Geld zusammen war oder irgendetwas, sondern er ist gegangen. Man könnte das nachlesen. Und er sagt dann, zuerst habe ich in Damaskus und Jerusalem gepredigt, dann in Judäa, dann bei den übrigen Völkern. Überall habe ich verkündet, die Menschen sollten sich von der Sünde abwenden, umkehren und durch ihr Leben zeigen, dass es ihnen ernst ist. Sündiges Leben, Umkehr, anders Leben. Und dann leitet Paulus noch eine zu, Vers 21 und 23. Allein deswegen, es kommt wieder Verteidigung, haben mich die Juden im Tempel ergriffen und deswegen wollen sie mich umbringen. Aber Gott hat mich bewahrt, sodass ich noch heute vor allen den Machthabern wie dem einfachen Volk bezeugen kann, was schon die Propheten und Mose vorausgesagt haben. Nämlich, dass Christus, der versprochene Retter, leiden muss und als erster von den Toten auferstehen wird, um den Juden, aber auch allen anderen Völkern das Licht der Rettung zu bringen. Er bestätigt, dass Gott ihn bewahrt hat, dass er immer noch dran ist. Und er kommt gerade wieder von einer anderen Seite und sagt das Evangelium. Und dann ist interessant, und das wiederum hat Festus veranlasst, der Nicht-Jude, der ist das vermutlich etwas ganz Komisches gesehen, gesagt, hey, Paulus, bist du wahnsinnig? Spinnst du? Das war irgendwie zu viel für ihn. Aber wenn auch der Festus meinte, Paulus sei ein Spinner, bin ich überzeugt, dass wir genau von dem Typ einiges lernen können. Wir wollen ja auch Jesu Zeugen sein. Im Lukas fordert er uns auch auf, im 24. Kapitel, Vers 48, ihr seid meine Zeugen. Und in Sachen Zeugen sein für Jesus, glaube ich, können wir alle noch ein bisschen etwas dazu tun. Wir haben noch Raum zur Verbesserung. Probiere ein bisschen zusammenzufassen. Nochmal, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedem, der von euch Rechenschaft über die Hoffnung fordert, die in euch ist. Wir dürfen immer bereit sein. Das sollte einfach wie Militär, da alles rundherum, sollte da sein. Sollte bereit sein, zu unserem Heiland zu stehen, ihn und seine Kraft zu bezeugen und das, was er in unserem Leben tun hat. Da brauchen wir keine besondere Geistesgabe, da brauchen wir keine besondere Ausbildung. Ich glaube, die Liebe zu Jesus und zu unseren Mitmenschen sollte einfach genügend Motivation sein. Könnte auch noch etwas anderes Motivation sein. Und das ist etwas, was mir immer wieder in den Sinn kommt, an so einer Stelle. Als ich Gideon geworden bin, vor x Jahren in Sri Lanka, da hat es so ein Formular gegeben, da musste man unterschreiben. Und unter anderem ist da gestanden, glaubst du, dass Menschen, die nicht erlöst sind, irgendwann einmal im feurigen Pfuhl geworfen werden? Und das gelesen und gesagt, ich bin dann so einem Bruder, mein Ältester, gegangen in der Gemeinde und hat gesagt, du, wo selber Gideon war, du, wie muss ich das verstehen? Er sagte, genau so, wie es ist. Menschen, die nicht erlöst sind, die Jesus nicht kennen, ewige Verdammnis, fertig. Und wenn wir uns das immer wieder vor Augen halten, oder von Zeit zu Zeit vielleicht wieder einmal, lässt uns das anders mit Gelegenheiten und mit anderen Menschen umgehen. Ich weiss, es ist verrückt, wenn wir es genau überlegen. Und darum, glaube ich, tun wir es immer wieder auch verdrängen. Die Bibel fordert uns auch auf, jede Gelegenheit zu nutzen, die sich uns bietet. Sie sagt, nutze die Zeit, denn es ist böse Zeit. Aber die Bibel sagt auch, dass Gott solche Gelegenheiten vorbereitet tut für uns. Und wenn wir dann denen auf Empfang haben, werden wir das auch merken. Ich weiss nicht, ist es auch schon so gegangen? In einem Gespräch oder so und plötzlich denkst du, oh, jetzt sollte ich etwas sagen oder jetzt sollte ich das machen. Der andere ist noch da. Und im nächsten Moment ist die Gelegenheit weg gewesen. Nicht mehr. Wir müssen also, wir müssen ganz klar fokussiert sein und dann funktioniert es auch. Aber wir können nicht warten. Gelegenheiten nutzen. Ein anderer Punkt ist auch Klartext reden. Nicht um den Brei herumschnurren. Der Paulus redet von Sünde, von Umkehr, von einem Leben, das zeigt, dass Jesus unser Herr ist. Es geht nicht darum, dass wir uns politisch korrekt ausdrücken. Das ist heute modern und ich stoße das irgendwie ab. Noch niemandem zu nachtreten. Es geht um die Worte. Und dann getrauen wir uns auch Fragen zu stellen. Nachhaken. Wie der Paulus im Vers 27 macht, glaubst du den Propheten? Glaubst du ihnen? Ich weiß es, du glaubst. Und die Antwort von Agrippa ist ganz interessant. Es fehlt nicht viel und du hättest mich überredet, Christ zu werden. Also der ist ganz nahe gewesen. Und die Reaktion von Paulus auf die offene Antwort, ich bete für dich, dass es so wird. Und mit dem, ich bete für dich, ist der Paulus scheinbar ganz nahe an Nerv, respektive ans Herz von dem Agrippa gekommen. Weil genau nachher heisst, sie stehen auf und sind rausgegangen. Es ist nicht zu nahe gekommen. Aber er ist ganz, ganz nahe gekommen. Und ich meine, sind wir doch ehrlich, wir sind doch froh, wenn wir jemandem das Herz berühren können. Was nachher kommt, ist nicht unsere Angelegenheit. Wir können keine Bekehrung machen. Aber wir können Zeugnis geben. Bekehrung ist allein seinem Herrn seine Angelegenheit, seinem Heiligen Geist. Aber wir können beten dafür. Wir können beten für Gelegenheiten. Wir können beten für Mut. Und wir können beten für Leute, dass Gott ihre Herzen berühren tut. Und wenn wir schon gerade beim Beten sind, möchte ich euch einfach wieder einmal mehr danken für euch dahinterstehen, für unsere Arbeit, für uns persönlich. Wir brauchen es. Wir sind ziemlich angefochten, auch im Moment wieder. Und dann ist es gut, wenn wir wissen, dass Leute hinter uns stehen, die ja, der Herr bittet. Heb deine Hand drüber. Danke vielmals. Danke. Wir denken auch über euch.